Angenommen, ich verspreche meinen Kindern, das nächste Mal, wenn ich Urlaub habe, gehen wir zusammen in den Zoo. Wenn ich das so versprechen sollte, dann kann ich mich auf was gefasst machen. Nämlich vermutlich auf eine ganze Reihe Fragen in nächster Zeit. Papa, wann hast du Urlaub? Heute? Dann würde ich euch sagen, nee, es dauert noch 2 Wochen. Kurze Zeit später kommt die gleiche Frage nochmal. Papa, ist es jetzt heute soweit? Hast du Urlaub? Nein, 1,5 Wochen sind es noch. Aber Papa, bestimmt jetzt. Jetzt ist es soweit und dein Urlaub ist doch da, oder? Nein, immer noch 1 Woche. Und selbst dann, wenn es endlich soweit ist, wenn der Urlaub angebrochen wäre, dann würde das so weitergehen. Papa, fahren wir jetzt heute in den Zoo am ersten Urlaubstag? Ja, guck doch mal raus, es regnet doch. Da wollen wir doch nicht in den Zoo fahren. Und was ist mit morgen? Ja, morgen ist eher ungünstig. Aber vielleicht danach. Also ich glaube, das könnt ihr euch vorstellen, wie das so läuft. Ne? Tag für Tag, fast ununterbrochen, bekommt man dann so eine Frage gestellt. Der Punkt ist natürlich ganz klar. Wer so sehnsüchtig auf die Erfüllung eines Versprechens wartet, wie Kinder das tun, der erwartet im Grunde jeden Tag, dass es soweit ist. Jeden Tag, dass der Punkt erreicht ist. Also die Einlösung dieses einen Versprechens lauert gewissermaßen überall und zu jeder Zeit. Immer kann es soweit sein. Immer wird damit gerechnet. Ist es jetzt soweit? Ist es das jetzt? Kommt es jetzt? Gott hat zu Beginn der Heilsgeschichte, zu Beginn der Geschichte mit den Menschen, direkt nach dem Sündenfall auch der Menschheit ein Versprechen gegeben. Er hat ihnen ein großes Versprechen gegeben, hat ihnen gesagt, ich werde euch einen Retter schicken. Ich werde euch jemanden schicken und der wird alles, was kaputt gegangen ist, wieder gut machen. Und gläubige Menschen haben sich immer gefragt, ist es jetzt soweit? Ist es vielleicht der da oder jener da? Ist es der, den Gott senden wollte? Ist er jetzt gekommen? Ist das der Retter? Auch zu Zeiten von König Saul, wir springen heute wieder in diese Zeit hinein, da gab es solche Fragen und solche Erwartungen natürlich. Ist vielleicht dieser König, wir haben jetzt endlich einen König, ist es vielleicht dieser Retter, den Gott uns versprochen hat? Wird jetzt mit ihm alles gut? Bringt er alles in Ordnung? Ist alles endlich soweit? Und immerhin hatte sich Saul so in seiner ersten Zeit ja auch charakterstark gezeigt. Wir haben davon gehört. Es gab einen guten Neuanfang mit ihm. Es gab einen großen Sieg mit ihm. Und er selbst hatte sogar Gott die Ehre gegeben. Wie geht es jetzt weiter? Taugt dieser Mann? Taugt Saul wirklich zum Retter? Kann er diese großartige Figur sein, die Gott versprochen hatte zu senden? Wir wollen hineinschauen in den nächsten Abschnitt. 1. Samuel Kapitel 13 bis Kapitel 14 Vers 45. Da gehen wir mal dieser Frage auf den Grund und wir werden sehen, wie Saul alles verspielt. Wir werden aber sehen, wie ein anderer wirklich Rettung bringt. Und vor allen Dingen wird auch deutlich werden in dieser Geschichte, worauf es ankommt. Darauf nämlich Gott zu vertrauen und ihm mutig nachzufolgen. Wir haben ja schon so ein paar Beispiele gehört in der Begrüßung. Das ist unser Thema. Ein Gott, der mutige Nachfolger sucht. Ein Gott, der mutige Nachfolger sucht. Ein erster Punkt, Saul, der König, der alles verspielt. Oder vielleicht die Frage an uns, bist du ein echter Nachfolger? Ich lese uns 1. Samuel Kapitel 13. Also, ist wieder ein längerer Text. Saul war Jahre alt und als er König wurde und 2 Jahre regierte er über Israel. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war, und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune blasen lassen im ganzen Land. Und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen, und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Da sammelten sich die Philister zum Kampf mit Israel 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres, und zogen herauf und lagerten sich bei Michwas östlich von Bet-Aven. Als aber die Männer Israels sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilga, und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage, bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf und zog seines Weges. Die übrigen vom Volk aber zogen hinter Saul her, dem Kriegsvolk entgegen, von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das bei ihm war, etwa 600 Mann. Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das bei ihnen war, blieben in Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Michmas. Da zogen aus dem Lager der Philister 3 Heerhaufen, das Land zu verheeren. Einer wandte sich in Richtung auf Ophra ins Gebiet von Shual, der andere wandte sich in Richtung auf Bet-Horon, der dritte wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das nach dem Tal Zeboim, der Wüste, zugelegen ist. Es war aber kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein 2/3 Lot Silber bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tage des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volks, das mit Saul und Jonathan war, nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Aber eine Wache der Philister zog heran gegen den engen Weg von Michmas. Die Situation, in der sich hier das Volk Israel befindet, ist nicht besonders gut. Das wird ziemlich schnell deutlich. In Vers 3 wird klar, dass sie inzwischen offenbar wieder von den Philistern beherrscht werden und dass sie ihnen dienen mussten. Doch da ist jemand, Jonathan, der Sohn von Saul, durch dessen gezielte Aktion, wahrscheinlich auch beabsichtigt, es jetzt hier zu einem offenen Konflikt kommt mit den Philistern. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war, und die Philister hörten, dass die Hebräer Israel also abgefallen waren. Vers 3. Also der Konflikt, der drohte jetzt zu eskalieren, das war jetzt klar und es war zu erwarten, dass es jetzt zu einem Krieg kommen würde. Und so lässt König Saul die Posaune blasen und er ruft zum Krieg und die Philister ebenso, sie sammeln auch ihre Leute so zusammen und wappnen sich auch für die bevorstehende Schlacht. Aber Israel ist offenbar auch mental in einer ganz miserablen Verfassung. Wir lesen davon, dass ja kaum als die zusammengetrommelten Kämpfer da von Israel die Philister sehen und vor allen Dingen auch ihre militärische Ausstattung, die ja sehr viel besser war als die ihre, da verlieren sie völlig den Mut. Sie bekommen es mit der puren Angst zu tun. Also gestandene Männer, die kämpfen sollten, die das Land, die Heimat verteidigen sollten. Sie verkriechen sich, es wird ja hier geschildert, in Höhlen und Gewölben. Andere rennen einfach weg und flüchten. Jeder will nur noch seine eigene Haut, sein Leben retten. Da ist kein Mut mehr. Da ist auch kein Zusammengehörigkeitsgefühl mehr. Keine Solidarität. Das nackte Überleben, das will jeder retten. Das ist das Einzige, was sie noch im Kopf haben. Und Saul als König, wie geht er um mit dieser Situation? Nun, wir richten mal unseren Blick auf ihn, Vers 7 und 8. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Also Saul steht da mit seinen Leuten, erwartet wie befohlen auf Samuel, auf dieses geistliche Oberhaupt, aber seine Ankunft verzögert sich, man bekommt den Eindruck in dieser Situation, nicht mal mehr auf Samuel ist noch Verlass. Und mit jeder Stunde, mit jeder Minute, die vergeht, wird die Angst größer und die Truppe um Saul herum wird kleiner und kleiner. Immer mehr Leute machen kehrt. Sie flüchten und sie verkriechen sich vor Angst. Und Saul denkt sich, wenn hier nicht bald etwas geschieht, wenn hier nicht bald etwas getan wird, dann habe ich gleich niemanden mehr, um gegen die Philister zu kämpfen. Was also tun? Er wird aktiv, na klar. Vers 9, da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer und er brachte das Brandopfer dar. Wenn Samuel nicht kommt, dann muss er das wohl selbst übernehmen. Selbst ist der Mann. Er bringt also die Opfer dar, die Samuel hätte opfern sollen. Die Opfer, mit denen man, ja, Gott vor dieser wichtigen Schlacht nochmal ehren wollte, ihn um seine Hilfe bitten wollte. Denn es musste ja endlich losgehen. Und das Volk musste auch Mut bekommen. Wenn er noch weiter gewartet hätte, hätten sich wahrscheinlich auch die letzten Männer noch verdünnisiert. Vers 10 dann. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihn den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel, wir merken das, er ist alles andere als begeistert. Er ist überhaupt nicht erfreut und er setzt noch einen obendrauf dann. Vers 13, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für alle Ewigkeit. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Rums. Das saß. Was für eine Aussage hier, was für eine massive Strafe hier an dieser Stelle, dass das Königtum dem Saul genommen werden würde, dass er als Herrscher keine Zukunft mehr haben sollte. Alles vorbei. mit dieser einen Aktion. Dieser Saul, er jedenfalls, er würde nicht dieser lang erwartete Retter sein. Warum? Weil er hier an dieser Stelle ungehorsam war. Im äußeren Druck, ne, die Leute gingen ihm von der Fahne, die Feinde standen ihm gegenüber. Ist sicherlich nachzuvollziehen so, ne, wie er da Druck empfunden hat. Da wollte er nicht länger auf Samuel warten. In diesem kurzen Moment seiner Ungeduld hat Saul alles verspielt. Er hat alles verloren. Denn in alledem hat König Saul im Grunde so gehandelt. Und ich glaube, das ist hier der Grund, warum die Strafe hier so massiv ist. Man könnte ja meinen, ja gut, es war nicht optimal, aber ist das nicht ein bisschen sehr hart an dieser Stelle? Also ich glaube, der Grund, warum hier das so massiv dann auch bewertet wird, der liegt darin, dass Saul eigentlich, wenn man der Sache mal auf den Grund geht, dass er eigentlich so gehandelt hat, als würde Gott gar nicht länger mehr existieren. Als wäre er gar nicht mehr da. Als würde sein militärischer Erfolg gegen die Philister alleine davon abhängen, wie schlagkräftig und groß seine Truppe ist, die er zur Verfügung hat. Als müsste er mit seinen Leuten diesen Sieg vollbringen. Sein Glauben an Gott, der alles kann und der Israel so oft ja auch schon gerettet hatte, das hatte ja Saul erlebt und er hatte davon ja auch gehört. Das alles ist ihm in diesem Moment ja völlig abhanden gekommen. Das hat er völlig verloren, hat er gar nicht mehr im Kopf gehabt. Er hat gehandelt, als würde Gott gar nicht mehr da sein. Denn im Psalm heißt es, Psalm 14, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Aber auch, wer das nicht so offen denkt oder nicht so klar sagt, wer nämlich an Gott gläubig ist, wie Saul es sicherlich war, auch in diesem Moment, auch so jemand kann im praktischen Handeln, so wie Saul, ja im Prinzip zum Atheisten werden. Ja, zu jemandem, der also im praktischen Leben nicht mehr wirklich mit Gott rechnet. Wenn es dann zum Beispiel finanziell eng wird, ist es mit dem Weg der Ehrlichkeit ganz schnell vorbei. Denn wer soll mir sonst helfen? Wo soll ich sonst Hilfe kriegen, wenn ich mit Gottes Eingreifen gar nicht mehr rechne? Oder wenn die Verführung wächst, wenn die Versuchung wächst an einer Stelle. Wenn wir Schlagworte hören wie vielleicht, das macht doch jeder so, sei mal nicht so kleinlich. Dann ist es vielleicht mit dem Weg der sexuellen Reinheit ganz schnell vorbei. Denn warum und wozu soll ich mich nach Gottes Geboten richten, wenn ich gar nicht damit rechne, dass er wirklich gegenwärtig ist? Wenn ich mit seiner tatsächlichen Gegenwart gar nicht, wenn ich daran gar nicht so recht glaube. Oder wenn die Panikmeldungen auf uns einprasseln und die prasseln ja auf uns ein, jeden Tag, und uns vielleicht das Lebensrisiko viel höher erscheint als sonst auf einmal, dann ist es mit der Gelassenheit und mit dem Gottvertrauen vielleicht auch ganz schnell vorbei. Und ich stürze mich in Aktionismus oder verkrieche mich. Denn wer soll mich bewahren vor den Gefahren dieser Welt, wenn ich ganz aus dem Blick verloren habe, dass es da doch eigentlich einen Gott gibt, der die Welt mit allen Elementen in seinen Händen hält? Also, diesen Fehler, liebe Geschwister, den gilt es nicht zu machen. Es gilt dieser Gefahr des praktischen Atheismus, so kann man das nennen, nicht zu erliegen. Vergessen wir auch in diesen Drucksituationen unseres Lebens, ob die nun finanzieller Art sind, ob es irgendwelche Versuchungen sind, ob es Sorgen sind, was auch immer da so uns beschäftigt, vergessen wir nicht, dass Gott da ist. Er ist da. Immer noch. Na klar ist er da. Unser Gott sucht Nachfolger, mutige Nachfolger, die sein Wort hören und fest auf ihn vertrauen, die darauf vertrauen, dass er wirklich da ist, dass es ihn gibt und dass dieser Gott ja für diejenigen da ist, die im Vertrauen auf ihn auch handeln. Vergessen wir das nicht, er ist da. Denn wie es ausgeht, wenn man ohne Gott unterwegs ist, wenn man sich nicht auf ihn verlässt, sondern auf seine eigenen Kräfte und Möglichkeiten baut, das sehen wir in diesem letzten Abschnitt von Kapitel 13. Ich hoffe, wir haben das noch so im Ohr. Dieser letzte Abschnitt von Kapitel 13, der unterstreicht so eigentlich in jeder Zeile die ganze Machtlosigkeit Sauls, seine ganze Schwäche. Es wird da ja richtig ausgeführt, dass sie nicht einmal eine vernünftige Waffe haben, nicht mal einen Schmied. Sie sind total unterentwickelt zu der Zeit. Es ist ganz und gar schlecht um sie bestellt, wenn man nur auf das schaut, was sie menschlich zur Verfügung haben. Es stimmt, was Jesus sagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein zweites, Jonathan, der Sohn, der Rettung bringt. Jonathan, der Sohn, der Rettung bringt. Oder lebst du eigentlich mutig deinen Glauben? Ich lese uns ein paar Verse weiter. 1. Samuel 14 bis Vers 23. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu seinem Waffenträger sprach: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und die Leute bei ihm waren etwa 600 Mann. Und Ahija, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn zu Silo, trug den Priesterschutz. Das Volk wusste aber nicht, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber an dem engen Wege, wo Jonathan hinüberzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Filzklippen, die eine diesseits, die andere jenseits, die eine hieß Bozetz, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Da antwortete ihm sein Waffenträger: Tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister: Siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag den Jonathan und sein Waffenträger taten ungefähr 20 Mann etwa auf einer halben Hufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Feld, und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte, und so geschah ein Gottesschrecken. Und die Wächter Saul zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte. Da sprach Saul zu dem Volk, das bei ihm war: Zählt und seht, wer von uns weggegangen ist. Und als sie zählten, siehe, da waren Jonathan und sein Waffenträger nicht da. Da sprach Saul zu Ahija: Bringe den Ephod herbei, denn er trug den Ephod in jeder Zeit vor Israel. Und als Saul noch mit dem Priester redete, wurde das Getümmel im Lager der Philister immer größer, und Saul sprach zum Priester: Lass es sein. Und Saul und das ganze Volk, das bei ihm war, sammelten sich und kamen zum Kampfplatz. Und siehe, da ging eines jeden Schwert gegen den anderen, und es war ein sehr großes Getümmel. Auch die Hebräer, die vorher bei den Philistern gewesen und mit ihnen ins Feld gezogen waren, gingen über zu denen von Israel, die mit Saul und Jonathan waren. Und als alle Männer von Israel, die sich auf dem Gebirge Ephraim verkrochen hatten, hörten, dass die Philister flohen, jagten sie hinter ihnen her im Kampf. So half der Herr Israel an diesem Tage, und der Kampf breitete sich aus bis Bet-Aven. Jonathan hat keine Angst. Er ist sehr mutig. Er ist sehr mutig. Er handelt aus Glauben heraus, ganz anders als sein Vater Saul. Nur mal vielleicht den Kontrast, ne? In Vers 2. Schauen wir den mal an. Da heißt es, Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gibea unter dem Granatapfelbaum. Oh, ist ja ganz nett vielleicht. Der in Migron steht, und die Leute, die bei ihm waren, waren etwa 600 Mann. Eine richtig große Truppe, 600 Mann. Und doch blieb er passiv und abwartend. Jonathan dagegen, er nimmt alleine seinen Waffenträger mit. Ne? Sie sind zu zweit. Und zu zweit dringen sie mutig in das Lager der Philister ein, im Glauben, und sie gehen ein unfassbar großes persönliches Risiko ein. Warum? Weil Jonathan eine feste Überzeugung hatte. Eine feste Überzeugung, die ganz in seinem Herz verinnerlicht. Ja, die er ganz in seinem Herz verinnerlicht hatte. Vers 6. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Auf gut Deutsch gesagt, Gott kann alles. Das war seine Überzeugung. Und in der Tat, Gott stellt sich zu Jonathan und er erringt hier, es gibt hier einen großen, einen bedeutenden Sieg. Mit diesem Gottesschrecken. Es stimmt eben, was Jonathan sagt, ne, in Vers 6. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Es kommt auf Gottes Stärke an. Es kommt nicht auf die Schlagkraft, nicht auf die Größe, nicht auf die Bedeutsamkeit an, die wir haben, sondern es kommt auf unser Vertrauen zu Gott an, auf seine Stärke, auf das Vertrauen zu seiner Stärke. Im Prophet Zacharja, da gibt es dieses bekannte Wort, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, Zebaoth. Nicht Macht, nicht Kraft, nicht Anstrengung, nicht Kompetenz, alles das ist nicht das Entscheidende, sondern dass du auf ihn vertraust und auf seine Möglichkeiten. Das gilt ja auch heute. Das gilt heute für den Dienst, vielleicht in der Gemeinde. Da zählt auch nicht an erster Stelle deine Fähigkeiten, die du hast, deine Erfahrungen, die du schon gesammelt hast, sondern zentral kommt es an auf dein Herz, darauf, ob dein Herz Gott vertraut. Hast du die richtige Haltung? Dann kannst du mehr rüberbringen, vielleicht in der Kinderstunde oder wo auch immer du aktiv bist, als wenn du ausgebildeter Pädagoge bist, aber dir irgendwie das Herz fehlt, was auf Gott vertraut. Das gilt genauso für das Zeugnis, was du vielleicht mal weitergibst im Bekanntenkreis. Hier zählt nicht an erster Stelle, dass du alles weißt, dass du dich mal ausführlich mit Apologetik, ne, das ist die Verteidigung des Glaubens, befasst hast. Das kann hilfreich sein, natürlich. Aber entscheidend ist auch hier vielmehr, wo ist dein Herz? Hast du dieses Vertrauen in Gott? Hast du dieses Vertrauen auf ihn, dass er dein Wort, deinen einfachen Satz, dass er das gebrauchen und nutzen kann? Und ganz allgemein gilt das im täglichen Leben mit Gott. Du musst nicht erst alle biblischen Zusammenhänge begriffen haben oder ein Experte sein in Jüngerschafts- und Seelsorgefragen. Auch hier gilt vielmehr, wo ist das Herz, wo ist dein Herz? Bei Gott? Vertraust du ihm? Auch im Chaos dieser Zeit, auch im hektischen Durcheinander des Familienlebens vielleicht oder in den Problemfeldern, die du bei der Arbeit hast, die dich vielleicht nachts kaum noch zur Ruhe kommen lassen. Bleibst du da dran an ihm? Vertraust du darauf, dass er helfen kann, dass er dich da durchführen kann? Es kommt nicht auf die Schlagkraft an, die wir selbst haben. Auf unsere Kraft, auf unsere Größe, Bedeutsamkeit oder Kompetenz. Das ist ja wie bei so einem Auto im Prinzip. Also wenn du da das Gaspedal drückst, das kann ja jeder. Jeder kann das Gaspedal drücken. Aber wie schnell das Auto fährt, ob es sich vorwärts bewegt, das liegt daran, wie viel PS du unter der Haube hast. Es liegt am Auto, es liegt nicht an dir. Und so ist es auch im Glauben mit unserem Gott. Er ist natürlich unbegrenzt. Und wenn wir ihm vertrauen, dann kommen wir da voran. Das liegt nicht an uns, sondern an dem Vertrauen zu Gott, an dem Vertrauen auf seine Stärke. Unser Gott ist ein Gott, der solche Nachfolger sucht. Wenn Gott sich auf unsere Seite stellt, dann, und das zeigt eben dieses Beispiel Jonathans, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Dann können zwei mutige Männer einen großartigen Sieg erringen. Und so bringt Jonathan, der Sohn, hier den Sieg, die Rettung für sein Volk. Und im Vertrauen auf Gott können auch die ganz normalen Christen durch Schwierigkeiten hindurchkommen oder einen fruchtbaren Dienst für Gott tun. Wir haben ja so ein paar Beispiele gehört hier von Steffi schon in der Begrüßung. Von ganz normalen Menschen. Ein Hausmädchen. Das ist ja beeindruckend. Würde man sagen, du hast doch keine Ahnung. Was willst denn du tun? Aber im Vertrauen auf Gott geschieht da doch Erstaunliches. Große Wirksamkeit. Weil nicht Größe, nicht Bedeutsamkeit, nicht Ausbildung, nicht Kraft, alles das ist nicht das Entscheidende, sondern allein entscheidend ist diese Frage, vertraust du Gott? Vertraust du diesem Gott, der unbegrenzte Kraft hat? Ein drittes, Jonathan, der Sohn soll sterben, oder vertraust du dich Jesus an? Ich lese uns noch ein paar Verse weiter. Wir sind noch in Kapitel 14, Vers 24 bis Vers 45. Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jenem Tage, belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor: Verflucht sei jeder Mann, der etwas isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Es waren aber Honigwaben auf dem Felde. Und als das Volk hinkam zu den Waben, siehe, da floss der Honig. Aber niemand nahm davon etwas mit der Hand in seinem Mund, denn das Volk fürchtete den Schwur. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte. Und er streckte seinen Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und tauchte die Spitze in den Honigseim und führte seine Hand zum Munde. Da strahlten seine Augen. Da erhob einer aus dem Volk an und sprach: Dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei jeder Mann, der heute etwas isst. So ist das Volk nun matt geworden. Da sprach Jonathan: Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Honig gekostet habe. Fürwahr hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde, die es gemacht hat. Wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden? Sie schlugen aber die Philister an jenem Tage von Michmas bis nach Ajalon, und das Volk wurde sehr matt. Und das Volk fiel über die Beute her, und sie nahmen Schafe und Rinder und Kälber und schlachteten sie, dass das Blut auf die Erde floss, und aßen das Fleisch über dem Blut. Da sagte man Saul: Siehe, das Volk versündigt sich am Herrn, denn es ist das Fleisch über dem Blut. Er sprach: Ihr habt gefrevelt, wälzt her zu mir einen großen Stein. Und Saul sprach weiter: Zerstreut euch unter das Volk und sagt ihnen, dass ein jeder seinen Stier und sein Schaf zu mir bringen sollen, und schlachtet hier und esset, damit ihr euch nicht an dem Herrn versündigt mit dem Essen über dem Blut. Da brachte alles Volk, ein jeder, was er hatte, noch in der Nacht herzu, und sie schlachteten es dort. Und Saul baute dem Herrn einen Altar. Das war der erste Altar, den er dem Herrn baute. Und Saul sprach: Lasst uns noch in der Nacht hinabziehen, den Philistern nach, und sie berauben, bis es Licht am Morgen wird, und lasst niemand von ihnen übrig. Sie antworteten: Tu alles, was dir gefällt. Aber der Priester sprach: So lasst uns erst hierher vor Gott treten. und Saul befragte Gott: Soll ich hinabziehen den Philistern nach? Willst du sie in Israels Hände geben? Aber er antwortete ihm an diesem Tage nicht. Da sprach Saul: Lasst herzutreten alle Obersten des Volks und forschet und seht, an wem heute die Schuld liegt. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben. Aber niemand aus dem ganzen Volk antwortete ihm. Und er sprach zu ganz Israel: Tretet ihr auf die eine Seite, ich und mein Sohn Jonathan wollen auf die andere Seite treten. Das Volk sprach zu Saul: Tu, was dir gefällt. Und Saul sprach zum Herrn: Gott Israels, warum hast du deinem Knecht heute nicht geantwortet? Liegt die Schuld bei mir oder bei meinem Sohn Jonathan? Herr Gott Israels, so gib das Los Licht. Liegt die Schuld aber an deinem Volk Israel, so gib das Los Recht. Da fiel das Los auf Jonathan und Saul, aber das Volk ging frei aus. Saul sprach: Werft das Los über mich und meinen Sohn Jonathan. Da fiel das Los auf Jonathan. Und Saul sprach zu Jonathan: Sage mir, was hast du getan? Jonathan sagte es ihm und sprach: Ich habe ein wenig Honig gekostet mit der Spitze des Stabes, den ich in meiner Hand hatte. Siehe, ich bin bereit zu sterben. Da sprach Saul: Gott tue mir dies und das. Jonathan, du musst des Todes sterben. Aber das Volk sprach zu Saul: Sollte Jonathan sterben, der dies große Heil in Israel vollbracht hat? Das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen. Und so löste das Volk Jonathan aus, so dass er nicht sterben musste. Mitten im Kampf, es wird jetzt schwieriger, da spricht Saul diesen Fluch aus: Verflucht sei jedermann, der etwas isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Und das ganze Volk aß nichts. Es wird ja deutlich, dass dieser Fluch, ja, auf der einen Seite unklug ist natürlich, weil das Volk mitten im Kampf auf Nahrung verzichten musste, aber vor allen Dingen war dieser Fluch auch egozentrisch, weil Sauls Motivation ja nur auf sich bezogen war. Bis ich mich an meinen Feinden räche. Das ist Sauls Anliegen an dieser Stelle. Hauptsache, ich kann mich rächen. Hauptsache, ich stehe hier am Schluss wieder als der große Held und Sieger da. Hauptsache, meine Ehre, der ich mich am Anfang nicht getraut habe, meine Ehre wird wieder hergestellt. Diese falsche, egozentrische Motivation des Königs würde Israel in schwere Bedrängnis bringen. Und Jonathan, sein Sohn, er spricht das ja auch aus. Er sagt dann ja: Mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen, weil ich von dem Honig gegessen habe. Und tatsächlich kommt es so. Nachdem der Kampf, Gott sei Dank, siegreich ausgeht, sind die Kämpfer Israels völlig fertig. Und das ist ja auch klar. Müde, extrem hungrig. Und in dieser Situation fallen sie jetzt her über die erbeuteten Tiere, sie schlachten sie, sie verzehren sie sofort, ohne auf die rituellen Gesetze zu achten, die Gott ihnen aufgetragen hatte. Dafür ist keine Zeit, kein Raum mehr, weil der Hunger so groß ist. Und in diesem verständlichen Hunger versündigen sie sich. Und Saul, er hinterfragt sich nicht an dieser Stelle, er überlegt auch nicht, ob er vielleicht durch seinen unnötigen Fluch ja eine Mitverantwortung trägt. Ganz im Gegenteil, als er dann Gott befragt und dieser schweigt, da sucht er einen Schuldigen. Und Vers 38, lasst herzutreten die Obersten des Volks und forscht und seht, an wem heute die Schuld liegt. Jeder kann der Schuldige sein in Sauls Augen. Nur eins ist ganz klar aus seiner Sicht: Ich bin es nicht. Müssen schon die anderen sein. Und in dieser Gewissheit lässt er das Los zwischen sich und Jonathan auf der einen Seite und dem Volk auf der anderen Seite werfen. Und es fällt zu seinem Entsetzen, zu seiner Überraschung auf seine Familie, auf sich und Jonathan. Und schließlich, als er es erneut zwischen ihnen beiden werfen lässt, fällt es auf Jonathan. auf Jonathan, auf seinen eigenen geliebten Sohn, auf seinen Jonathan, der so mutig war und ins Lager der Philister zog, auf seinen Jonathan, dem er es zu verdanken hatte, dass es überhaupt zu diesem Sieg über die Philister gekommen war. Auf seinen Jonathan, der im Grunde ein armes Opfer dieses unüberlegten Gelübdes Sauls war. Und Saul? Sieht er ein Versäumnis bei sich? Bedauert er das? Ein Funken Schuld? Bereut er sein unüberlegtes Versprechen? Was er sagt, ist jedenfalls etwas ganz anderes. Und was er sagt, das offenbart eigentlich seine ganze Skrupellosigkeit und Herzlosigkeit. Es zeigt, dass ihm nichts wichtiger ist als seine Herrschaft und auch sein Ansehen vor dem Volk. Und wenn einer, der es nicht verdient hat, sogar wenn es sein Sohn ist, dafür mit dem Leben bezahlen muss. Und so sagt er das ja, voller Entschlossenheit, Vers 44, Gott, tue mir dies und das, Jonathan, du musst des Todes sterben. Wie entsetzlich. Das muss man erstmal als Vater über die Lippen bringen. Allein die Dankbarkeit des Volkes verhindert dann, dass Saul seinen eigenen Sohn unverdientermaßen in den Tod schickt. Was für eine Tragödie. Nun, Jonathan, das muss auch gesagt werden an dieser Stelle, er war ein großer Held, aber vollkommen schuldlos war er nicht. Auch er, obwohl ein mutiger Mann, er würde nicht dieser Retter sein, den Gott versprochen hatte. Gut 1000 Jahre später aber, da würde ein anderer Sohn, der vollkommen schuldlos war, tatsächlich sterben. Tatsächlich von seinem Vater in den unverdienten Tod geschickt werden. Und er würde sterben, um die Schuld der vielen, vielen auszutilgen. Er würde sich opfern, um die vielen, vielen zu retten, um ihnen das Leben zu geben. Jonathan, er war der Sohn, der sterben sollte, aber er wurde verschont. Jesus, er war der Sohn, der sterben musste. Und er war der Sohn, der diesen bitteren Weg in den Tod zu Ende gegangen ist. Ein Gedanke zum Schluss. Wenn man diese Geschichte liest, dann intuitiv denkt man, ja Mensch, Jonathan, könnte ich mir von ihm eine Scheide abschneiden, ne? Könnte ich so mutig sein wie er, so glaubensstark. Und natürlich ist er uns in dieser Hinsicht auch ein Vorbild, genauso wie die anderen Menschen, von denen man lesen kann in irgendwelchen Biografien. Aber noch viel wichtiger als das ist, schauen wir auf Jesus selbst, auf diesen Sohn, der nicht nur mutig war und so eine vorübergehende Rettung gebracht hat, sondern auf den Sohn, der, obwohl er vollkommen unschuldig war, sein ganzes Leben gegeben hat, der diesen Weg zu Ende gegangen ist, konsequent, bis in den Tod. Und der uns in seine Nachfolge gerufen hat. In ihm hat Gott sein Versprechen, einen Retter zu senden, längst erfüllt. Wir müssen also nicht mehr schauen und suchen, wo dieser Retter ist. Wir müssen auch nicht in so einem Überschwang des Übermutes, so wie Jonathan damals, versuchen, uns selbst zu retten. Nein, wir dürfen uns ihm, Jesus, dem wahren Retter, anvertrauen. In unserer ganzen Schwachheit, in unserer Begrenztheit und auch in unserer Mutlosigkeit. Denn er war mutig und er ist für uns diesen Weg zu Ende gegangen. Und wenn wir uns ja ihm anvertrauen, dann können wir auch echte Nachfolger sein. Dann können wir Nachfolger sein, die sein Wort hören, die auf ihn vertrauen. Dann können wir uns ihm anvertrauen und dann wächst auch der Mut, den Glauben konsequent zu leben. Dann wächst der Mut, ja, da konsequent zu sein, trotz Schwächen und Begrenzung. Ja, Gott sucht mutige Nachfolger. Er sucht Nachfolger, die ihren Mut in all ihrer Schwäche und Unvollkommenheit aus ihrer Gotteskindschaft, also aus ihrer Identität zu Jesus zu gehören, die daraus ihren Mut ziehen. die mutig sein können, weil sie wissen, dass Jesus mutig für sie war. Dieser Jesus Christus, er ruft uns ja zu: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In diesem Sinne können wir mutig sein. In diesem Sinne sind wir eingeladen, ihm mutig zu folgen. Amen.